Herzlich willkommen zum FAW-Podcast. Das Modell der europäischen Stadt gründet vor allem auf dem tiefen menschlichen Bedürfnis nach Kommunikation. Das sagt Bernadette Spinnen, die Vorsitzende der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland, in der aktuellen Ausgabe des OOH-Magazins des Fachverbands Außenwerbung. Wer den spannenden Artikel noch nicht gelesen hat, der findet ihn auf der FAW-Homepage. Angesichts der diversen Lockdowns, die nun über ein Jahr andauern, sind besonders die Innenstädte von asymmetrischer Mobilität betroffen. Die Perspektive ist ungewiss. Aber intelligente Konzepte, die City wiederzubeleben, die gibt es. Darüber sprechen wir heute im FAW-Podcast mit Bernadette Spinnen. Guten Tag.
Hallo, guten Morgen.
Die vielbeachtete FAW-Trendanalyse hat Anfang Januar gezeigt, dass Menschen darauf brennen, die Innenstädte wiederzubeleben, wenn die Lockdowns vorbei sind. Was macht denn Cities eigentlich so attraktiv?
Ich habe das ja schon mal gesagt, dass es einem ganz tiefen menschlichen Bedürfnis entspricht, in Zentren zu gehen und sich zu treffen. Ich würde das fast einen kulturellen Instinkt nennen. Also das hat man einfach als Mensch, das hohes Kommunikationsbedürfnis. Und wenn niemand da ist, mit dem man reden kann, dann braucht man einen Platz, an dem man einfach hingehen kann und wo man weiß, man trifft andere Menschen, man hat also einen guten Raum, man ist sicher, man fühlt sich aufgehoben und das sind eigentlich die Zentren, die in den Innenstädten das anbieten. Und deswegen gibt es eine sehr, sehr große Sehnsucht, gerade in dieser Zeit, in der die Menschen viel eingesperrt sind und viel alleine sind und von Kontakten abgeschnitten sind, in die Innenstädte zu gehen.
Sehnsucht ist so ein schönes Wort in dem Zusammenhang. Wie geht's denn Ihnen mit der Sehnsucht, wieder zurück zu können, in die Innenstadt einzukaufen, zu bummeln, ins Kino, ins Theater zu gehen?
Also ich bin natürlich, sagen wir mal, da ein bisschen privilegiert an dieser Stelle. Ich sitze also im Stadthaus, ich gucke auch jetzt auf die Innenstadt und ich arbeite den ganzen Tag dafür, dass wir das wieder machen können. Also insofern bin ich weniger traurig als kämpferisch. Und ich bereite mit vielen, vielen, vielen anderen auch in dieser Stadt diese Zeit eben vor und wir sind voller Hoffnung, dass das auch wieder so funktionieren kann und wird und vielleicht eigentlich, und das ist meine wahre Hoffnung, auch besser als vorher.
Sie sitzen ja in Münster und da glaube ich, ist der Blick tatsächlich aus Ihrem Haus ein schöner. In den letzten Monaten sind generell in Deutschland ja Fußgängerzonen, Einkaufs-, Main- und Büroviertel in ganz vielen Städten verwaist. Was hat denn Corona mit den Innenstädten eigentlich so strukturell gemacht?
Ich glaube, dass man das noch gar nicht genau abschätzen kann. Viele sind ja noch in so etwas wie einem Dornröschenschlaf. Also viele Menschen, die zum Beispiel in Kurzarbeit sind, wissen gar nicht, komme ich eigentlich zurück oder komme ich nicht zurück. Viele Geschäfte, die jetzt noch so über Wasser gehalten werden, wissen eigentlich nicht, können sie wieder aufmachen? Sind sie dann überhaupt noch solide genug? Gibt es noch die Kundschaft, die sie brauchen? Oder hat also die Digitalisierung ihnen eigentlich das Geschäft unter der Hand jetzt komplett zerschlagen, was eh schon angeknackst war? Also insofern glaube ich, dass das noch nicht abzusehen oder abzuschätzen ist. Eins scheint mir aber schon sicher, die Corona-Krise hat einen Trend, den es bereits vorher gegeben hat, jetzt sehr stark beschleunigt und extrem sichtbar gemacht, nämlich den Trend, dass die Innenstädte der Zukunft vermutlich nicht mehr in dieser Stärke vom Handel dominiert werden. Und das hat ein Nachdenken darüber ausgelöst, was denn an die Stelle dessen treten könnte und welcher Handel, denn es wird immer Handel in der Innenstadt geben, da bin ich sicher, welche Form des Handels denn der Handel der Zukunft sein wird. Also ich glaube, die Corona-Krise hat ein starkes Nachdenken im Wesentlichen ausgelöst und vielleicht uns auch in einen Schock versetzt, der hoffentlich dazu anregt, jetzt sich Gedanken dazu zu machen, wie die Innenstadt der Zukunft aussehen soll. Und das ist auch nicht nur eine Hoffnung, das sieht man allenthalben. Es wird unglaublich viel über die Frage gesprochen und gestritten und die Schwarmintelligenz zusammengesammelt über die Frage eben, wie muss die Innenstadt der Zukunft aussehen, damit sie dieses Grundbedürfnis der Menschen auch stillen kann und danach dann natürlich auch ökonomisch, sozial und nachhaltig funktioniert.
Darüber möchte ich gerne nachher nochmal mit Ihnen reden. Eine Frage zu nochmal davor. Der Handel ist ja so ein ganz wesentlicher Magnet eigentlich, um sich im Stadtzentrum aufzuhalten. Und Sie haben es gerade angesprochen, der Konsum hat sich vielfach notgedrungen ins Internet verlagert. Hm. Und Sie haben auch gesagt, Filial- und Geschäftsschließungen sind unter Umständen ein Thema, aber das sind ja nicht alle Lockdown-bedingt. Es gibt ja auch Firmen, die eher strukturelle Probleme haben. Also manche sagen auch, naja, es ist so ein reinigender Gewitterregen, in bestimmten Branchen, in denen es eh anstand, die 198. Modefiliale zuzumachen. Kann man schon sagen, wie stark der Einzelhandel eigentlich wirklich betroffen ist oder ist es noch zu früh?
Also ich glaube, das ist jetzt keine Kaffeesatzleserei mehr, wenn man sagt, dass also vor allem im textilen Einzelhandel es doch massive Einbrüche geben wird, die auch in großen Teilen dann wirklich finaler Natur sind. Also es sind eben die Textiler, die also große Flächen in den Innenstädten belegt haben in den letzten Jahren, von denen man jetzt sieht, dass dieses Angebot vielleicht eben auch nicht mehr gebraucht wird, zumal wenn es denn im Netz so einfach und gut verfügbar ist. Es gibt aber natürlich auch einige darunter, Formate, die vielleicht ganz individuell sind, sehr klein sind, von denen man sagen würde, eigentlich sind das die Formate der Zukunft, die wir brauchen in den Innenstädten, die möglicherweise, aber weil sie eben jetzt keine Substanz mehr haben und weil sie in der Corona-Zeit das Eigenkapital angeknabbert haben und dann die Kreditwürdigkeit problematisch wird, wenn man jetzt wieder investieren muss. Es könnte eben sein, dass wir auch solche Formate eben verlieren, wenigstens teilweise. Ich glaube, dass das abschließend in der Tat noch nicht zu bewerten ist. Was man aber sieht, ist, auch jetzt schon, auch bei den Planungen großer Häuser, wie sich Immobilien verändern und wie sich das von der großen Fläche zu einer viel stärkeren Kleinteiligkeit und Nutzungsmischung hin entwickelt.
Was heißt denn das eigentlich für die Finanzierung der Kommunen? Da hängen doch ganz viele Steuergelder dran.
Ja, das ist, sagen wir mal, das ist schon eine wichtige Frage, wie die Einnahmesituation aus den Handelssegmenten sich in der Gewerbesteuer entwickelt. Der Handel ist nun auch insgesamt in der Wirtschaft jetzt nicht, das muss man auch fairerweise sagen, jetzt nicht der allergrößte Player. Also wir leben, ich glaube, 10% oder so sind im Handel im Wirtschaftsbudget insgesamt. Trotzdem ist das ein Problem für die Städte, das ist überhaupt keine Frage. Und die Frage, die sich stellt, ist eben auch, wie funktioniert die Innenstadt der Zukunft denn auch ökonomisch? Denn die Städte müssen natürlich Geld verdienen und müssen diese Einnahmen haben, damit sie andere Leistungen auch refinanzieren können.
Wenn Sie über Ökonomie reden oder das ansprechen, dann sind wir schon mal Bundeswirtschaftsminister. Der hat Ende des Jahres zu einem Innenstadtgipfel aufgerufen. Haben Sie das Gefühl, Sie kriegen genug Rückenwind aus der Politik?
Also ich muss ehrlich sagen, bin jetzt, das darf man eigentlich gar nicht laut sagen, aber ich bin also 30 Jahre in dem ganzen öffentlichen Sektor unterwegs und 20 im Stadtmarketing. Ich habe überhaupt noch niemals eine Situation erlebt, in der wirklich alle Ebenen, also Kommune, Land, Bund, auch dort verschiedene Ministerien, nicht zu vergessen auch das Ministerium des Innern, der Deutsche Städtetag, dass alle wirklich daran arbeiten, dass die Kommunen jetzt Unterstützung bekommen. Es gibt zahlreiche Förderprogramme. Es gibt jetzt auch plötzlich ein Nachdenken darüber, ob man nicht doch zum Beispiel jetzt eintreten kann mit kommunalem Geld, wenn also Leute ihre Miete nicht mehr bezahlen können, aber man unbedingt dieses Innenstadtformat haben will oder dieses Geschäftsmodell. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich in dieser Krise also eine große Schnelligkeit erlebt habe eine große Einigkeit und vor allem die Einsicht, dass man jetzt den Kommunen wirklich helfen muss bei dieser Arbeit, die bestimmt nicht morgen beendet sein wird.
Eine breite Allianz, so hört sich zumindest an. Was ist denn, oder kann man es überhaupt sagen, was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner oder generell der gemeinsame Nenner? Ist es der Wille sozusagen jetzt was zu tun, um die Innenstädte A zu erhalten als Lebensraum und B sozusagen weiterzuentwickeln?
Also ich meine, es gibt eigentlich niemanden, der der Auffassung ist, dass man keine Innenstädte braucht. Das ist schon mal also ein großes Plus, wenn wir uns mal ansehen, wie die Diskussionen über vermeintliche Gemeinplätze in unserer Gesellschaft ansonsten so verlaufen. Also man denkt, das ist doch ganz klar. Und plötzlich stellt man eben fest, bei diesen zahlreichen hunderttausenden Podien und Talkshows, dass es immer wieder gelingt, also zu einem Thema, was man eigentlich für allgemeinverständlich hält, 18 verschiedene Stimmen einzuladen. Also das haben wir hier eigentlich nicht. Also wir haben eine große Einigkeit darin, dass wir diese Innenstädte brauchen, dass sie für die Menschen, und das habe ich ja vorhin auch gesagt, dass sie für die Menschen Sehnsuchtsorte sein müssen. Das brauchen wir auch für eine psychische Gesundheit von Menschen, für funktionierende Gesellschaften. Und darin sind sich alle sehr, sehr einig. Und dass das die Kommunen nicht alleine können und dass man ihnen helfen muss, das ist man auch einig. Und es gibt sogar eine dritte Einigkeit noch, nämlich in der Frage, wie müsste denn eine attraktive Innenstadt aussehen, die dieses Bedürfnis der Menschen befriedigen kann? Und die Antwort darauf ist, dass sie eine sehr vielfältige sein muss und eine, die nicht mehr monokulturell so stark vom Handel geprägt ist. Und an dieser Frage arbeiten wir gerade. Da kann man natürlich jetzt unterschiedliche Wege einschlagen. Aber das ist sowas wie der kleinste gemeinsame Nenner. Und ich finde, dass es ein ziemlich großer gemeinsamer Nenner ist.
Das heißt, die Erkenntnis ist gewachsen, dass Stadt, Innenstadt mehr ist als Konsum. Das haben Sie gesagt, das ist Lebensraum von Menschen, Gravitationspunkt, auch für die Zugehörigkeit, glaube ich, ganz wichtig, von Menschen zu ihrer Stadt, von Bürgern, kulturelle Identität für uns und auch ein Anziehungspunkt für Touristen. Ich stelle mir das ganz schön schwer vor, eine Perspektive für eine Stadt zu generalisieren. Ich glaube, das ist in jeder Stadt ja wahrscheinlich anders. Was heißt denn das am Ende, wenn man sagt, man hat so verschiedene, wie sagt man so schön, Spieler auf dem Feld, man hat meinetwegen Kultur, man hat Kunst, man hat doch natürlich Kommerz, Handel logischerweise, man hat Restaurants und man hat vielleicht auch Kleingewerbe etc. Gibt es dann idealen Mix oder ist es einfach so, dass man sagt, nee, das muss einfach wachsen und man kann dann eben als Kommune oder als Land oder als Bund auch nur Anreize geben und dann muss es sich eben entwickeln oder kann man das gezielt steuern?
Das ist jetzt so die ganz interessante Frage, an der wir allesamt zurzeit arbeiten. Bislang ist ja Innenstadtentwicklung, wenn man ehrlich ist, so gelaufen, dass man gesagt hat, na, das regelt der Markt, ne? Also das ist ja im Wesentlichen Handel. Und was wir dann machen als Städte ist, wir bespielen den öffentlichen Raum, wir versuchen also über Stadtbau kulturelle Initiativen das Stadtbild attraktiv zu machen. Wir machen feste Veranstaltungen und wir versuchen also, sag mal, das Leben zwischen den Häusern zu organisieren als Kommunen. Und das andere machen Eigentümer und dann Mieter und Geschäfte. Und im Moment ist das Gefühl, dass es natürlich auch weiter so ein Wachstum geben wird, was sich selber organisiert, aber dass das möglicherweise nicht ausreicht, das einfach wachsen zu lassen, wenn man denn diese multifunktionale Innenstadt tatsächlich haben will. Und die Frage, wie die dann finanziert wird und wie weit die Steuerung von Stadt überhaupt gehen kann, ist noch nicht beantwortet. Das sind noch so die Fragen, die wir in Zukunft lösen müssen. Aber eine Sache ist auch klar und die ist anders als vor Corona. Wenn dieses einfach laufen lassen nicht funktioniert, und dafür spricht einiges, dass das nicht funktioniert, dann kann es eigentlich nur einen gemeinsamen Aushandelsprozess geben. Und die vielen Spieler, die Sie vorhin genannt haben, die in der Stadt tatsächlich sind, die müssen jetzt in großen, langen Moderationsprozessen an einen Tisch geholt werden und jede Stadt muss für sich selber mit diesen Playern und anderen aushandeln, ausprobieren, was für sie der richtige Mix ist und versuchen, das hinzukriegen. Das wird die Aufgabe der Zukunft sein.
Sehr spannend. Das ist vor allen Dingen ja auch, wenn man dreimal drüber nachdenkt, ein städtebauliches Thema. Weil wenn man jetzt irgendwie nochmal durch die eine oder andere südeuropäische Innenstadt oder französische Innenstadt oder englische Innenstadt flaniert, dann gibt's eben noch diese Arkaden, wo die Leute sich teilweise aufhalten können. Es gibt noch kleine Restaurants und nicht nur die großen Ketten, die irgendwie die Räume besetzt haben. Das heißt, dieses Thema, was Sie auch vorhin angesprochen haben, die Flächenoptimierung bei Immobilien, wo die Großen die Kleinen verdrängt haben, das ist natürlich wahnsinnig schwer zurückzudrehen. Kann man sowas, kann man eine auch optisch attraktive Stadt schaffen, die mehr ist als nur so ein Freiluftkonsumtempel?
Also ich glaube, das ja. Also man sieht also jetzt schon, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut und sich mit Leuten unterhält, die große Immobilien, nennen wir mal Karstadt und Kaufhof, die sind ja in fast jeder Stadt gehalten haben und die jetzt darüber nachdenken, was mit diesen Immobilien eigentlich passieren kann. Da können Sie überall dasselbe sehen. Diese Immobilien werden verändert, die werden in kleinteiligere Organisationsformen weiterentwickelt, damit eben es möglich ist, einerseits kleinteiligen Handel zu haben, andererseits Gastronomie, und das dritte Thema wird das Thema Wohnen wahrscheinlich sein. Das ist so eine Grundidee. Und in Städten, in denen die Immobilienpreise noch gut sind oder auch in der Perspektive gut sind, sind solche Überlegungen längst am Gange. Das heißt also, der Markt wird das diese Stelle sicherlich auch schon regeln. Was er nicht regeln kann, und deswegen müssen die Kommunen auch in die Lage versetzt werden, das ökonomisch stemmen zu können, ist, dass wir eben mehr Kunst und Kultur, mehr auch Angebote in den 1A-Lagen in Innenstädten haben sollten, die eben nicht komplett sich refinanzieren. Und da wird eben die Frage sein, wer kann das stemmen? Welche Stadt kann das stemmen? Finden wir dazu mit der Gesellschaft, mit der Stadtgesellschaft, die ja auch akzeptieren muss, dass das aus Steuermitteln finanziert wird, einen Konsens? Und werden wir von Land und Bund in diesen Strategien, nämlich nicht nur ökonomisch eine Innenstadt zu entwickeln, unterstützt?
Was Sie gerade eben angesprochen haben, finde ich ein super spannendes Thema. Wohnen wieder in einer Innenstadt, wo bislang Wohnraum nicht existiert oder kaum noch existiert, weil er einfach viel zu teuer war und Gewerbe sich viel mehr gerechnet hat für die entsprechenden Immobilienbesitzer. Was wir ja feststellen derzeit angesichts von Corona, dass sich die Mobilität der Leute verändert hat. Das heißt, die Menschen nutzen im Moment weniger ÖPNV und die pendeln nicht mehr dauernd in irgendwelche Büroviertel, sind mehr in ihren Wohngebieten und Naherholungsgebieten. Die Innenstädte, wir haben es vorhin ja schon angesprochen, die sind eben im Moment verweist, naja, zumindest sagen wir mal, reduziert in der Mobilität. Was wird denn davon bleiben und was ist in der Tat sowas, wie Sie gerade gesagt haben, da verändert sich strukturell so viel, dass wir die Innenstädte in 10 Jahren vielleicht gar nicht mehr wiedererkennen werden?
Also ich glaube, Innenstädte werden Innenstädte bleiben. Meine Hoffnung ist ja auch, dass sie einen richtigen Sprung nach vorne machen. Und zwar, was die Lebensqualität anbelangt. Also es ist richtig, dass sich auch die Mobilität verändert. Und so wie ich auch glaube, dass also Vielfalt ein Leitmotiv für Innenstadtentwicklung ist, so ist auch Vielfalt ein Leitmotiv für Mobilitätsentwicklung. Also wir werden eben nicht nur mehr das Auto haben oder vielleicht noch, wenn man in Münster wohnt, das Auto und das Fahrrad, sondern wir werden eine ganze Palette von Fortbewegungsmöglichkeiten entwickeln müssen, die auch die Mobilität in einer Innenstadt regelt. Und insofern haben Sie recht, dann sieht so eine Innenstadt auch anders aus, als sie heute aussieht. Wenn man sich eben vorstellt, dass also das Bewegungsmuster der Menschen eben eher wimmelig ist, als also dass sich Blechkarossen durch Innenstädte schieben. Aber Autos, glaube ich, wird es auch nach wie vor geben. Aber klar ist, die Räume werden verkehrsärmer werden müssen. Und es muss den Menschen mehr Raum eigentlich zum Aufenthalt und zum Flanieren, zum Sitzen, zum sich Treffen zur Verfügung gestellt werden. Das ist die große Sehnsucht, die Menschen in die Stadt treibt. Und die brauchen wir ja.
Sie sind ja in Münster privilegiert. Wahrscheinlich, wenn Sie aus dem Fenster gucken, sind da irgendwie 5.798 Fahrräder schon unterwegs.
Genau.
Jetzt ist die Stadt auch, Münster ja auch eingestellt auf Fahrräder in der Form. In vielen anderen Innenstädten, Berlin oder woanders, erleben wir jetzt Fahrradspuren teilweise. Wir hören es aus dem Ausland, in Frankreich auf dem Champs-Élysées wurden Fahrradspuren eingerichtet, in London auch. Das heißt, die Kommunen müssen anfangen, Sie haben es ja auch gerade eben gesagt, umzudenken, was Verkehrsverhalten angeht, was Mobilität angeht. Das ist wahrscheinlich überhaupt nicht einfach, weil es betrifft ja am Ende nicht nur die Innenstadt als Innenstadt, sondern es hat ja auch eine Ausstrahlung auf die gesamte Straßenführung und Verkehrslogik in so einer Stadt. Was glauben Sie, was ist das für eine Entwicklung? Das wird ja wahrscheinlich die nächsten 50, 60, 70 Jahre zu einem massiven Umplanen der Städte führen müssen.
Ja, Sie sagen das richtig. Also zwei Dinge sind bei dem Thema Mobilität von großer Bedeutung auch für die Diskussionen. Das eine ist, Mobilität ist unglaublich emotional. Also jeder und jede haben mit diesem Thema zu tun und haben dazu eine Meinung. Eine individuelle im Übrigen, weil jeder sich eben auch anders bewegt. Also das heißt, wir haben es mit Diskussionen zu tun, wo wir kein Problem daran haben, dass die Leute sich nicht für die Fragestellung interessieren. Sagen wir mal so. Das ist aber auch die Herausforderung. Das ist das eine. Und das zweite ist in der Tat auch, in der Diskussion um die Mobilität in der Innenstadt wird sehr, sehr häufig also von der Innenstadt als einem abgezirkelten Raum irgendwie gesprochen. Und das kann man ja schon lösen. Also wie bewege ich mich in der Innenstadt? Das Thema Erreichbarkeit ist aber vor allem für Oberzentren, übrigens für Münster gilt das sehr stark, ein extrem wichtiges. Und wenn wir die Städte, eben auch die Innenstädte, nicht nur als Orte verstehen, wo sich Bürger und Bürgerinnen treffen und Bewohner, sondern wie das der NRW-Tourismus, wie ich finde, schön formuliert hat in einer Einladung zu einer Veranstaltung im Juli, die sagen, das ist ein Ökosystem der Gastlichkeit. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil das eben einen weiteren Anspruch auch an Innenstadt formuliert, nämlich, dass ich auch mich willkommen fühlen muss und das bedeutet auch, dass ich da leicht hinkommen muss. Also diese Frage der Erreichbarkeit der Pendlerverkehre, die ist in der Tat überhaupt noch nicht richtig gelöst und das ist etwas, was wir in den nächsten Jahren, das wird auch tatsächlich nicht wirklich schnell gehen, verändern müssen. Und das wird zu einem sehr starken Umbau führen, also auch baulich ganz einfach in den Städten, im ganzen Land. Also das ist ganz sicher. Und so sehr solche Städte wie Münster natürlich vorne dran sind, weil sie schon immer Radverkehr gehabt haben, sie haben aber auch ein Problem, was andere Städte nicht haben, nämlich die Größe des Straßenraums ist sehr, sagen wir mal, sehr bescheiden. Und dann muss man eben trotzdem diesen Raum nochmal aufteilen. Also darum geht's ja. Es geht ein Streit um Straßenraum, um wem gehört der eigentlich? Und das sind die Ansprüche, die jetzt an Städte gestellt werden. Und da müssen wir, und wir machen das jetzt gerade, beginnen damit, im Grunde genommen für jede einzelne Straße und Verkehrssituation mit den Menschen in dieser Stadt aushandeln, wie wir das machen können. Das ist unglaublich mühsam. Aber es geht ja kein Weg dran vorbei.
Jetzt gibt's ja einen Vorteil. Heutzutage gibt's ja immer mehr Daten über Bewegungsmuster und Mindsets von Menschen im öffentlichen Raum. So Perspektive ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, werden die Städte ja zumindest dem eigenen Anspruch nach zu intelligenten, also Smart Cities. Das heißt, über Daten weiß man was über Mobilität, über Bedürfnisse von Konsumenten und von Bürgern, die sich irgendwo bewegen. Und das ist ja eine Perspektive auf die Stadt, die Bedürfnisse von Bürgern tatsächlich berücksichtigen kann. Man kann, Sie haben es gerade eben angesprochen, die Städte ja auch auf diese Bedürfnisse der Menschen zuschneiden. Wie muss eine Innenstadt dann perspektivisch aussehen, dass man sagt, okay, ich weiß als intelligente Stadt mehr und ich mache den Bürgern intelligente Angebote, die durchaus dann nicht nur im konkreten, sondern auch im virtuellen Raum stattfinden könnten, die aber dann zusammenfließen. Also das Thema sich verändernde Stadt, Partizipation über Daten, Partizipation über Virtualität, über Online-Portale etc. Muss es nicht eigentlich künftig ein Konzept geben, was sozusagen das gesamte Denk-, Kommunikations- und Bewegungsverhalten der Bürger mit einbezieht?
Ja, wir sind ja schon auf dem Weg zu so etwas. Man muss sich, auch wenn das viele böse finden, mal immer angucken, wie Google eigentlich die Stadt geplant hat. Man kann ja viel gegen Google haben und das ist ja letztlich auch dann nicht dazu gekommen, dass sie mal also eine ganze Stadt gemacht haben. Aber sie sind natürlich schon in diesen Ideen mit am weitesten und da ist es tatsächlich so, dass die Stadt, die digitale Stadt komplett responsiv ist. Also wir reden eigentlich dann nicht mehr darüber, dass wir mal punktuell die Menschen an irgendwas beteiligen und sie irgendwas fragen, sondern wir sind eigentlich dauernd und jede Minute mit ihnen im Gespräch. Das ist eigentlich so eine Fantasie für die Zukunft. Da sind wir natürlich noch weit davon entfernt. Ich bin auch nicht sicher, ob es uns in der Zeit, in der ich lebe, gelingen wird, so etwas, sagen wir mal, als Gesamtsystem zu organisieren, weil ich ja merke, wie komplex das alles ist. Aber in Teilen passiert das natürlich jetzt, also schon in den Städten an sehr vielen Stellen. Also wir haben, sind die Stadtwerke dabei, den ÖPNV, sagen wir mal, so zu organisieren. Wir sind dabei, die Mobilität über Apps zu steuern und den Leuten anzubieten, wenn du von A nach B willst, dann kannst du dieses Verkehrsmittel nehmen und das steht übrigens da und dann kannst du da parken und alles das wird eben übers Handy abgerechnet. Wir sind dabei, die Fußgängerdaten zu erheben. Wir sind in der Planung der Innenstadt, sehen wir Passantenfrequenzen. Da können wir ganz einfach abbilden und sofort eben ableiten, was die Leute möchten. Wir sind auf dem Weg dahin, würde ich sagen. Ob das mal also zu einer kompletten Digitalsteuerung in sehr kurzer Zeit wird, das bin ich nicht so ganz sicher, aber das muss man eben angesichts der Tatsache oder der Frage, wie schnell eigentlich Digitalisierung ist, durchaus auch mit einem Fragezeichen versehen. Vielleicht ist das eben doch schon in 5-6 Jahren irgendwie möglich. Auf dem Weg dahin sind wir und klar ist auch geworden durch die Pandemie, dass die Beteiligung via Netz und online super funktioniert. Wir haben die Lieferdienste gemacht, wir haben Click and Collect gemacht, also die Läden haben das umgesetzt und wir als Städte sind eben auch dabei, die Digitalisierung in dieser Hinsicht, also zur Erleichterung des Lebens der Menschen einzusetzen. Und da ist die Perspektive schon so, wie Sie sagen.
Welche Rolle kann denn Außenwerbung dabei spielen? Die Außenwerbeträger stehen ja im öffentlichen Raum, viel in den Innenstädten, viel an den großen Straßen, die so ins Zentrum führen, viel auf großen Plätzen. Und wenn man sich mal so die Geschichte der Außenwerbung anguckt, dann war die Litwaßsäule ja ursprünglich so der Leuchtturm im Kiez, auf dem Bekanntmachungen plakatiert wurden, aber eben auch kommerzielle Kommunikation, also Werbung. Bietet die Digitalisierung, die wir jetzt erleben, bei vielen Werbeträgern, ob es jetzt irgendwelche großen Formate oder kleinere Formate sind, bietet die Chance, dass die Kommune auch ihre Bürger sozusagen mit einbezieht in so eine Kommunikation im öffentlichen Raum? Denn es gibt ja jetzt zunehmend auch klassischen Content, also Inhalt, nicht werblicher Natur auf diesen Werbeträgern. Kann man das sozusagen, diese digitalen Screens, als Kommune nutzen, um auch mit seinen Bürgern entsprechend servicemäßig oder in aktueller Kommunikation in Kontakt zu treten?
Also das eine ist, und da wäre ich auch nochmal ganz konservativ unterwegs, wir fragen ja häufig die Menschen, also woher haben sie jetzt eigentlich die Information, dass diese und diese Veranstaltung stattfindet oder wir da und dazu aufgerufen haben und viele sagen eben doch immer noch, übrigens auch junge Leute, wir haben ja viele Studierende, sie hätten es auf dem Plakat gesehen. Also es ist überhaupt nicht so, dass das Plakat insgesamt tot ist, sondern die Präsenz im Stadtraum ist nach wie vor ein riesengroßer Werbeträger. Das eine, ich glaube, das Analoge wird auch noch funktionieren. Das zweite wird sich auch, glaube ich, ergeben. Man sieht das ja auch jetzt schon. Also sagen wir mal, diese intelligenten Bushaltestellen zum Beispiel, die haben für die Menschen digital immer parat, wann kommt der nächste Bus und was ist auch ansonsten noch. Man guckt immer auf dieses Display und natürlich könnte man auch andere Informationen dort gut platzieren. Wir haben an verschiedenen Stellen, wo sich das anbietet, ob das in Touristinformationen ist, aber auch in Informationszentren der Bürgerberatung, auch digitale Medien, Touchscreens und alle möglichen anderen Formen, wie die Menschen an ihre Informationen kommen können. Und natürlich ist es auch möglich, auf die Dauer, also intelligente Formen von digitaler Kommunikation im öffentlichen Raum zu haben, auf die Menschen sofort per Handy reagieren können. Ich glaube auch, dass das kommen wird. Man muss immer sehen, wie das in der Dosierung ist, und was man auch seinen Bürgerinnen und Bürgern zumutet. Und man muss sich dann ja nur selber angucken. Ich bin auch manchmal froh, wenn diese Stadt nicht mit mir redet und ich einfach meine Ruhe habe. Also ich finde, das gehört auch dazu, dass wir, sagen wir uns die Verhältnismäßigkeit der verschiedenen eingesetzten Methoden einfach angucken. Aber insgesamt ist es so, wir sind auf jedem Feld in einer Lernphase und ich hoffe, dass also diese Stresssituation, in der wir uns jetzt alle befinden, uns gelehrt hat, dass es einfach nicht so weitergeht, dass wir nicht lineare Prozesse machen, sondern dass die irgendwie, man nennt das ja agil sind, man kann auch sagen chaotisch, dann weiß man, dass es auch wehtut und dass man das, dass einen das manchmal verzweifelt macht, und dass das dass aber die Fehlerkultur eine andere werden muss und dass wir einfach im Experiment uns befinden und dass wir viel mehr lernen müssen zu sagen, wir probieren das jetzt mal aus und wenn euch das nicht gefällt, machen wir das auch nicht. Wenn das aber gut ist, dann sind auch vielleicht diejenigen überzeugt, die vorher also Bedenken hatten. Also dieses einen Schritt machen, wieder gucken, ist das richtig oder müssen wir was anderes machen, das wird die Planungskultur der Zukunft, glaube ich, sein für die Städte und nicht nur in städtebaulicher Hinsicht.
Vielen Dank. Das sagt Bernadette Spinnen, die Vorsitzende der Bundesvereinigung City und Stadtmarketing in Deutschland im FAW-Podcast. Ganz herzlichen Dank.
Bitte gerne.